Deutschlandfunk. Agenda.
Zu unserer Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl und ich möchte beginnen mit ein paar Schlagzeilen. Deutschland auf dem Weg zur Rentnerrepublik heißt es da etwa oder Hilfe, die Babyboomer kommen. Die Rede ist von der Tatsache, dass immer mehr Babyboomern zu Rentenboomern werden, wie es die Bild am Sonntag Ende April formuliert hat, mit gravierenden Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und auch auf unsere Wirtschaft. Und wenn wir über die Babyboomer reden, dann reden wir über die in den 50er und 60er Jahren Geborenen, die alle miteinander die Erfahrung teilen, so kann man es lesen, immer zu viele gewesen zu sein, ob in der Kindheit oder Jugend, im Beruf oder wie jetzt, wenn nach und nach immer mehr Babyboomer den Arbeitsmarkt verlassen. Wir wollen heute reden und fragen, welche Auswirkungen die wachsende Zahl an Rentenboomern hat auf unsere Gesellschaft, auf die Wirtschaft, auf die Politik, ob es Lösungsansätze gibt oder ob wir die Folgen einer wachsenden Zahl von Rentnerinnen und Rentnern einfach hinnehmen müssen. Wenn die Babyboomer in Rente gehen, rufen Sie an, schreiben Sie uns, sagen Sie uns Ihre Meinung, erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. 00800 44 64 44 64 lautet die kostenfreie Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen und auch in diese Sendung zu schalten. Meine Gäste heute Morgen aus Wiesbaden zugeschaltet, die Professorin Katharina Spieß. Frau Spieß, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Wiesbaden.
Sie sind Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Das Bundesinstitut untersucht die Ursachen und Folgen des demografischen Wandels und damit perfekt für unsere Sendung, denn es geht ja heute auch um das Thema Demografie. Ebenfalls mit dabei, und zwar aus Hannover zugeschaltet, ist Dr. Christine Abogast. Frau Abogast, guten Morgen auch Ihnen.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir.
Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung. Frau Spieß, vielleicht beginnen wir erstmal mit der Ausgangslage und mit der Frage, wer zählt denn nun alles zu den Babyboomern? Wenn man versucht, das herauszufinden, dann bekommt man ganz unterschiedliche Jahrgänge angesagt und angezeigt. Aus Ihrer Sicht, wer sind die Babyboomer?
Sie haben das in der Anmoderation schon ganz richtig gesagt. Es sind die Jahrgänge im letzten Jahrhundert, der 50, 60er Jahre. Und natürlich kann man jetzt sich überlegen, in welchem Jahrgang waren es mehr, in welchem Jahrgang waren es weniger. Fakt ist, dass diese Jahrgänge geburtenstarke Jahrgänge waren. Ab den 70er Jahren im letzten Jahrhundert war das nicht mehr so. Da sind die Geburtenraten leicht gesunken und von daher, glaube ich, könnten wir jetzt eine semantische Debatte darüber führen, ob jetzt die Jahrgänge 69 noch dazu zählen oder nicht. Fakt ist, diese Zahl von Menschen ist ein wirklich geburtenstarkes Phänomen und es wird unsere Gesellschaft verändern, beziehungsweise hat es schon verändert, weil wir ja nicht nur über Personen sprechen, die in den Ruhestand gehen, sondern schon gegangen sind und aber auch dem Arbeitsmarkt lange Jahre als sehr große Gruppe zur Verfügung gestanden haben.
Gibt es denn eine Zahl, wissen Sie, über wie viele Millionen wir hier sprechen?
Es gibt unterschiedliche Zahlen. Ich will mich da jetzt gar nicht so konkret festlegen, wie viele Millionen es sind, weil das hängt ja davon ab, welche Jahrgänge Sie mit einzählen. Es gibt den Altersquotient, es gibt den Rentenquotient, alles wiederum Zahlen, die Sie auch auf unserer Homepage im Einzelnen nachlesen können. Die Millionen, die jetzt tatsächlich dann in den Ruhestand gehen, die stellen für die Rentenversicherung eine Herausforderung dar. Ich sage ganz bewusst nicht ein Problem, eine Herausforderung, mit der wir tatsächlich dann leben müssen, über die wir uns auch, denke ich, jetzt die anderthalb Stunden unterhalten werden.
Darüber werden wir gleich auch reden mit Dr. Reinhold Tiede, der schon am Telefon ist und der uns gleich sicherlich aus Sicht der deutschen Rentenversicherung da auch noch etwas zu sagen wird. Was ist das für eine Generation, Frau Spieß, die da jetzt geht? Ich habe eben gesagt, die haben immer das Gefühl gehabt, wir sind zu viele. Schule, Kita vorher, dann der Berufseinstieg, vielleicht auch bei der Karriere und jetzt möglicherweise mit Blick auf die Rente ebenfalls. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen. Es ist eine Population gewesen, die auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich eher zu kämpfen hatte. Wenn wir jetzt an die jüngere Generation gehen, haben wir einen Arbeitnehmermarkt. Wir hatten davor eher einen Arbeitgebermarkt, weil man die Unternehmen sich sehr viel eher aussuchen konnten, wen sie tatsächlich nehmen. Jetzt sind die Arbeitskräfte knapp. Das hat diese Babyboomer-Generation, der ich auch selbst angehöre, geprägt. Und jetzt gehen sie, wenn sie so wollen, kollektiv in den Ruhestand und man fängt eine Debatte an, was diese Generation eigentlich der jungen Generation zumutet. Solche Wörter fallen und das, denke ich, müssen wir uns sehr, sehr genau anschauen, ob wir da wirklich von Zumutung reden können.
Frau Abogast, wie schauen Sie auf die Babyboomer aus Sicht eines Bundeslandes, nämlich Niedersachsen?
Ja, wir versuchen die Thematik sehr differenziert anzuschauen, denn das Thema hat sehr, sehr, sehr viele Aspekte, die da zu beleuchten sind.
Da haben wir auch ein bisschen Zeit, um darüber zu reden.
Genau. Die eine Seite ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit dem wachsenden Fach- und Arbeitskräftemangel um, der durch die demografischen Entwicklungen entsteht. Wie organisieren wir aber, wenn wir ans andere Ende der Demografie schauen, natürlich auch die Pflegebedarfe, die ansteigen werden, auch durch die steigende Lebenserwartung der Menschen. Und wir sehen natürlich, dass, wenn ich jetzt auf Niedersachsen schaue, sich die Situation natürlich sehr unterschiedlich darstellt. Wir haben Landkreise wie etwa der Landkreis Goslar, der mit zu den ältesten in ganz Deutschland gehört, wenn man das Durchschnittsalter der Bevölkerung dort nimmt. Und auf der anderen Seite haben wir Landkreise wie Cloppenburg oder Vechta, die bundesweit zu den jüngsten gehören. Also die Situation stellt sich auch nicht an allen Orten in gleicher Weise dar. Die ländlichen Gebiete sind nochmal mit anderen Herausforderungen konfrontiert, als das etwa in den großen Ballungsräumen der Fall ist.
Nun sind, Frau Abogast, Begriffe gefallen eben wie Zumutung, natürlich auch Herausforderungen in Richtung Arbeitsmarkt, auch Richtung Pflegerente, wo wir gleich auch direkt darüber sprechen werden. Steckt denn auch was Positives in dieser steigenden Zahl der Rentner auf unsere Gesellschaft zum Beispiel? Also Stichwort ehrenamtliche Tätigkeit. Also sehen Sie auch eine Chance drin, dass immer mehr Menschen Zeit haben, noch mitten im Leben stehen und vielleicht auch Lust und Interesse haben, sich zu engagieren?
Ja, absolut sehe ich da Chancen darin, wenn Sie sich alleine zurückerinnern, wie vor einem Jahr diese vielen Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind. Da hätten wir die Versorgung dieser Menschen überhaupt nicht bewältigen können, wenn wir nicht so viele, ich sage jetzt mal, rüstige, junge Ruheständlerinnen und Ruheständler gehabt hätten, die sich auf allen Ebenen engagiert und eingebracht haben. Also da ist viel Potenzial, das wir auch im positiven Sinne nutzen können. Das sind natürlich keine Arbeitskräfte im herkömmlichen Sinne, die wir so bestellen können, sondern das muss auch ein Stück weit begleitet werden. Das braucht gute Strukturen, um eingebettet zu sein. Und insgesamt glaube ich aber, dass da tatsächlich sehr viel positiv gewendetes Potenzial drinsteckt. Auch wenn wir gucken, was auf familiärer Ebene da an Unterstützung noch geleistet wird. Also ich sage mal, die jungen RuheständlerInnen, die versorgen natürlich auch eigene Angehörige in der Pflege. Sie versorgen Kinder, die vielleicht nicht immer so auch an allen Randzeiten betreut werden können. Also da steckt viel drin, was wir so oberflächlich betrachtet gar nicht wahrnehmen.
Frau Spieß, die Chancen. Wenn Babyboomer zu Rentenboomern werden. Also steckt auch eine Chance, eine gesellschaftliche Chance für uns drin, so wie ich das gerade auch Frau Abogast gefragt habe?
Absolut. Frau Abogast hat ja schon ganz viele wichtige Aspekte genannt. Das Ehrenamt, die Unterstützung im familiären Kontext, aber auch über den familiären Kontext hinaus, wenn wir uns an Senior- und Seniorinnen-Dienste in unterschiedlichen Bereichen orientieren. Da steckt unglaublich viel Potenzial drin. Aber es steckt nicht nur im Ehrenamt ein Potenzial, sondern es steckt auch ein Potenzial darin, dass bestimmte Tätigkeiten auch länger tatsächlich ausgeübt werden können und andere Tätigkeiten eben nicht länger ausgeübt werden können. Ich glaube, die Differenziertheit, die Frau Arbogast jetzt im regionalen Bereich oder auch die Unterschiede herausgearbeitet hat, diese Unterschiede gibt es ja auch zwischen den Babyboomern. Die einen tatsächlich können nicht mehr weiter erwerbstätig sein und andere können weiter erwerbstätig sein. Die einen wollen Ehrenamt leisten, die anderen wollen kein Ehrenamt leisten. Und ich glaube, da dürfen wir auch die Babyboomer als Ganzes nicht immer als diese eine Masse sehen, sondern wir müssen uns ganz genau auch anschauen, wer ist es tatsächlich? Wo leben diese Menschen? In welche Erfahrungen haben sie? Welche Berufsfelder haben sie? Wenn wir über diese Potenziale dieser Generation sprechen wollen.
Wenn die Babyboomer in Rente gehen, wir reden über Herausforderungen, wir reden über Chancen und Sie können sich gerne beteiligen, anrufen, uns eine E-Mail schreiben, uns Ihre Meinung sagen, vielleicht auch Erfahrung, schon erste Erfahrung auch schildern, wenn Sie auch schon in Rente gegangen sind. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und jetzt nehmen wir mit in die Runde hinein Dr. Reinhold Tiede. Herr Tiede, guten Morgen.
Guten Morgen, aus Berlin.
Von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Sie sind Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung. Ich bringe jetzt nochmal ein Zitat, das ich gelesen habe, jetzt in Vorbereitung auf die Sendung. Die Babyboomer bringen die Rentenkasse ans Limit. Gleichzeitig gab es, ich glaube es war Mitte Mai, ein bisschen Entwarnung. Die Rentenkasse würde durch die Babyboomer weniger belastet. Was stimmt?
Also stimmen tut letztlich beides. Natürlich, das fand ich eben von Frau Spies auch genau das richtige Wort, natürlich sind die Babyboomer und der Renteneintritt der Babyboomer eine Herausforderung für die Rentenversicherung. Wir werden in den nächsten 15 Jahren, sage ich mal, einen erheblichen Anstieg der Rentenzugänge haben durch die Babyboomer, durch die geburtenstarken Jahrgänge. Das ist ganz unbestreitbar. Ich habe da jetzt gerade noch mal die Zahlen mehr aufgeklappt von der aktuellen Bevölkerung. Vorausberechnung des Statistischen Bundesamtes. Und da sieht man, dass im Jahr 2020 etwa 35 Menschen im Rentenalter auf 100 im Erwerbsalter kamen. Im Jahr 2040 werden es 44 oder 43 sein etwa. Also das ist schon ein Anstieg, ein deutlicher Anstieg. Da haben wir was zu tun. Was uns, das war die Meldung aus dem Mai, was uns ein bisschen optimistischer macht oder die ganze Sache nicht so dramatisch sehen lässt, ist, dass wir vergleichbare Anstiege in der Vergangenheit auch schon hatten. Und zwar in der gar nicht so weit zurückliegenden Vergangenheit. Zwischen den Jahren 1990 und 2010, also auch so ein 20-Jahres-Zeitraum, da ist der Anstieg dieser Belastungsquote, also des alten Quotienten, noch stärker gewesen als das, was in den nächsten 20 Jahren bevorsteht.
Was waren damals die Gründe?
Damals gab es verschiedene Gründe. Ein wichtiger Grund war eine deutliche Zuwanderung aus, heute sagen wir so leichthin immer Russlanddeutsche, also deutschstämmige Menschen aus der Sowjetunion, aus den sowjetischen Nachfolgestaaten nach Deutschland, aber auch andere Effekte, Bevölkerungseffekte aus der Nachkriegsphase, aus der Phase Drittes Reich, also 30er Jahre, starke Geburten, starke Jahrgänge. Also da kam einiges zusammen und das führte dazu, dass diese Zahl oder dieses Verhältnis Menschen im Rentenalter zu Menschen im Erwerbsalter noch stärker angestiegen ist in 20 Jahren als das, was uns jetzt bevorsteht. Und damals haben wir das hingekriegt und deswegen hoffen wir, sehen wir, dass wir aus den Erfahrungen von damals lernen können für das, was jetzt ansteht.
Nun funktioniert unser Rentensystem ja so, dass die arbeiten, aktiv im Berufsleben stehen, einzahlen in die Rentenversicherung und davon auch die Renten bezahlt werden, derer, die dann schon auch in den Ruhestand gegangen sind. Sie haben gesagt, okay, das wird sich mal so entwickeln, dass auf 100 Erwerbstätige etwa 43 Rentnerinnen und Rentner kommen. Das ist nicht ganz so, dass man sagen kann, okay, zwei Arbeitnehmerinnen müssen einen Rentner ernähren, aber weit entfernt davon ist es auch nicht. Das klingt doch zunächst mal nach einer riesen Herausforderung, auch was möglicherweise dann den Anteil auch betrifft, den die arbeiten, auch in die Rentenkasse einzahlen müssen, oder?
Ja, Herausforderung ist der völlig richtige Begriff. Ich glaube auch, das ist eine Herausforderung. Es ist nicht so, dass wir das einfach laufen lassen können. Wir müssen da schon was tun. Aber wir können eben auch was tun und wir haben die Chance, dass das erfolgreich ist. Ich sag noch mal zwei Zahlen, weil Demografie ist immer so leicht zahlenabhängig. Zahlen, die sich genau auf das beziehen, was Sie sagen. Nochmal wieder der Rückblick. 1985 kamen 24 Menschen im Rentenalter auf 100 im Erwerbsalter. Heute sind es, wie gesagt, 35. Das ist fast 50% mehr in diesem Zeitraum von 85 bis heute. Der Beitragssatz der Rentenversicherung ist heute aber sogar niedriger als 1985. Also die Anzahl der Menschen im Rentenalter auf 100 im Erwerbsalter ist massiv gestiegen. Der Beitragssatz in der Rentenversicherung ist aber sogar gesunken im gleichen Zeitraum. Und das liegt an einer ganzen Reihe von Faktoren, nicht alle nur im Rentenrecht. Das liegt ganz stark an Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, an einer massiv steigenden Erwerbsquote von Frauen, mit der wir in den 80er Jahren, Frau Spieß, wir haben ja da in ähnlichen Bereichen Absolut. Gearbeitet. Das hätten wir uns damals niemals vorstellen können, dass wir eine Frauenerwerbsquote erreichen, wie wir sie heute haben damals. Oder die Erwerbsquote der älteren Menschen, so in dem ab 55 vielleicht. Damals haben wir geredet über Frühverrentungsprogramme, wo die Menschen mit 58 in Rente geschickt werden. Heute haben wir in dem Segment 55 bis 65 eine Erwerbsquote, die ist fast so hoch wie bei denen im mittleren Lebensalter. Also wir haben da einfach auf dem Arbeitsmarkt ganz viel getan und das hat sich da drin niedergeschlagen, dass eben trotz dieser stärkeren demografischen Belastung der Beitragssatz nicht höher geworden ist. Übrigens ein Punkt noch. Ja. Dazu beigetragen hat auch sehr stark die Anhebung der Altersgrenzen. Das muss man schon auch sehen.
Herr Diede, nun haben wir eine Mail bekommen von einem Hörer, der sagt, die sogenannten Babyboomer, die haben ja auch entsprechend mehr in die Rente eingezahlt, weil es sehr, sehr viele waren. Und der fragt, wer hat denn dieses eingezahlte Boomergeld eigentlich verbraucht? Oder ist davon was beiseite gelegt worden, jetzt für die Zeit, wenn tatsächlich dann die Boomer auch zu Rentenboomern werden?
Wir haben ja ein Rentensystem, das grundsätzlich im Umlageverfahren arbeitet. Das heißt, die einst gezahlten Beiträge werden verwendet, um die aktuellen Renten zu finanzieren. Also das ist einer der Gründe dafür, warum das mit dem Beitragssatz so schön stabil geblieben ist, trotz der stetig steigenden Belastung, liegt auch daran, dass die starken Babyboomer-Jahrgänge im Erwerbsleben waren, erwerbstätig waren, nicht nur im Erwerbsleben stehen konnten, sondern auch erwerbstätig waren und Beiträge gezahlt haben. Wir haben aber auf der anderen Seite eine der Reformen, die ich nannte, war ja die sogenannte Riester-Reform aus dem Jahr 2001. Und da ist genau der Schritt gemacht worden, den der Hörer ansprach. Da hat man nämlich gesagt, ein Teil der Alterssicherung soll eben nicht mehr im Umlageverfahren, sondern kapitalgedeckt gemacht werden. Da soll Geld zurückgelegt werden, sozusagen. Und das ist im Rahmen der Riester-Rente passiert. Man kann jetzt lange diskutieren und auch darüber streiten, mit welchem Erfolg das Geld zurückgelegt
wurde. Wollte ich sagen, da gibt es dann durchaus auch eine Debatte, wie erfolgreich das am Ende war.
Natürlich.
Herr Tiede, ich möchte gerne ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Sie sind noch bis halb da und wir haben auch eine Hörerin, die sich auch zum Thema Rente kurz äußern will. Insofern sollten wir die mit dazu nehmen. Frau Launhardt, erstmal herzlich willkommen. Grüße Sie.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Aus Wedemark rufen Sie an.
Ja.
Wir reden heute über die große Zahl derer, die jetzt aus der Babyboomer-Generation in Rente gehen. Welche Frage haben Sie dazu oder wie würden Sie sich gerne äußern?
Nein, ich habe einen Vorschlag zu machen beziehungsweise eine Kritik anzubringen.
Ja.
Und zwar ärgere ich mich über diese große unsoziale Verwerfung, die durch die linearen Rentenerhöhungen entsteht. Da werden ja Leute, die höhere Einkommen hatten, immer verschont durch die Beitragsbemessungsgrenze mehr beizutragen. Mhm. Dann wäre es nur gerecht, wenn sie jetzt mit den hohen Renten auch nicht an der linearen Rentenerhöhung teilnehmen, sondern wenn es da eine Nullgrenze durch degressive Erhöhung etwa bei denjenigen gäbe, die ihr letztes Einkommen beim Spitzensteuersatz hätten. Da könnte man die Nullgrenze ansetzen. Und wenn man dazu überginge, degressiv zu erhöhen, dann würde diese unsägliche Verwerfung aufhören, dass jemand, der eine hohe Rente hat hohe Zusätze bei den linearen Erhöhungen bekommt und diejenigen mit Niedrigrenten kaum was bekommen. Im Übrigen könnte man dadurch die Umlagefinanzierung wieder auf eine gesunde Basis stellen und man könnte auf die Kapitaldeckung verzichten. Ich will mal nur daran erinnern, dass ein Fonds wie BlackRock hauptsächlich in fossilen Energien investiert ist. Das würde dann auch unsere Renten betreffen.
Frau Launhardt, ich mache jetzt mal einen Punkt, weil wir haben noch 2 Minuten. Herr Tiede als Rentenexperte ist auch noch genau diese 2 Minuten da. Und ich denke, ich vermute mal, Sie wollen auch eine Antwort haben. Herr Tiede, das war teilweise recht kompliziert. Können Sie es ein bisschen aufschlüsseln?
Ja, also richtig ist natürlich, insofern kann ich der Hörerin zustimmen, wenn Geld in Alterssicherung kapitalgedeckt gemacht wird und das Geld angelegt wird, dann kann es natürlich sehr wohl sein, dass die Anlage auch in Bereichen erfolgt, mit denen man gesellschaftlich vielleicht nicht so einverstanden ist. Das Geld wird dann da angelegt, wo es rentabel ist, weil es ja hohe Renten bringen soll. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt mit der Beitragsbemessungsgrenze, da wird immer übersehen, natürlich ist es so, dass jemand, der ein hohes Einkommen hat, für die Teile des Einkommens über der Beitragsbemessungsgrenze keine Beiträge zahlen muss. Er kriegt dafür aber auch keine Rente. Also wir haben schon ein Rentensystem, wo Beitrag und Rente eng miteinander zusammenhängen. Und für die Teile des Einkommens, für die man keine Beiträge zahlt, kriegt man auch keine Rente. Von daher ist das nach oben schon gedeckelt mit den Rentenansprüchen. Trotzdem kann man diskutieren darüber, ob man da die Rentenanpassungen anders macht, nicht mehr linear macht. Die Rentenkommission hat das sehr intensiv diskutiert, ist damals aber zum Ergebnis gekommen, hat mehr Nachteile als Vorteile.
Wir werden nach den Nachrichten weiterreden. Und Herr Tiede, wenn Sie noch einen Moment Zeit haben, Sie haben gesagt, wir können es nicht so laufen lassen mit dem Rentensystem, wir müssen etwas ändern. Und ich glaube, da brauchen wir vielleicht noch eine kleine Antwort darauf. Nach den Nachrichten geht es weiter. Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Und hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen, falls Sie mitdiskutieren wollen, 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns auch gerne eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Telefonnummer dazu würde bedeuten, dass wir Sie auch zurückrufen können. Wir reden heute in der Sendung Agenda über die geburtenstarken Jahrgänge der 50er und 60er Jahre. Und wenn sich diese Babyboomer nun Schritt für Schritt in den Ruhestand verabschieden, dann wirft das viele Fragen auf, etwa jetzt schon mit Blick auf den Fachkräftemangel. Wie wirkt sich das aus? Wie wirkt es sich auf die Rentenfinanzierung aus? Wie wirkt sich das aus auf den Wohnraum? Denn wir brauchen natürlich in Zukunft wesentlich mehr altersgerechten Wohnraum. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen, uns Ihre Meinung zum Thema sagen wollen, Herausforderung oder auch Chance, so haben wir es in der ersten halben Stunde ja auch mal genannt, oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste mit dabei in der Runde bis 11:30 ist die Professorin Katharina Spieß, sie ist Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, und Dr. Christine Arbogast, sie ist die Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, und netterweise auch noch mit dabei ist Dr. Reinhold Tiede von der Deutschen Rentenversicherung. Frau Professor Spieß, vielleicht fangen wir erst noch mal mit dem an, was wir eben auch gehört haben. Stichwort Rentenversicherung, eine Herausforderung. Wir können es so nicht laufen lassen. Ist das etwas, was sich insgesamt wie ein roter Faden dann auch durch viele Themen, über die wir noch reden werden, im Laufe dieser Sendung hindurchzieht?
Ganz richtig. Der demografische Wandel ist ja etwas, was unsere Gesellschaft nicht nur im Bereich der älteren Jahrgänge verändern wird. Das ist etwas, was die ganze Gesellschaft von den Kindern bis zu den Hochaltrigen verändern wird. Und da müssen wir reagieren. Es ist aber auch ganz wichtig, dass der demografische Wandel eben kein Schicksal ist, was wir hinnehmen müssen, sondern wir müssen uns überlegen, sehr genau hingucken, wo die Herausforderungen liegen. Wir haben jetzt sehr viel über die älteren Menschen gesprochen, über die Babyboomer, die in Rente gehen. Sie haben Stichwort Fachkräftemangel angeschnitten, weil wir jetzt eben nicht mehr so viel Personen haben. Und da müssen wir uns mehr Gedanken machen, wie wir tatsächlich auch wirklich alle Menschen, alle Kinder und Jugendlichen, sage ich mal, ganz bewusst mitnehmen. Das sind unsere zukünftigen Fachkräfte. Bildungspolitik ist auch ganz, ganz wichtig. Bildungspolitik ist die beste präventive Rentenpolitik, sage ich mal so, weil nämlich die Kinder und Jugendlichen, die wir heute Ganz unten in der Alterspyramide sind die zukünftigen Rentenbeitragszahler. Und wenn wir uns da vergegenwärtigen, dass allein bei den 25-Jährigen und Älteren 19% zum Beispiel keinen beruflichen Bildungsabschluss haben, also eigentlich keine Berufsausbildung, dann ist das ein Skandal auch A für den Fachkräftemangel, B für die künftige Rente, weil die werden keine Jobs kriegen, mit denen sie tatsächlich nicht altersarm werden oder wo sie sehr viel in die Rente einzahlen.
Ich möchte gerne Frau Augast eine Mail kurz zitieren. Maria Groß aus Dresden hat uns geschrieben und sie sagt, mich beschäftigt die Frage, es wurde eben berichtet, dass schon 4 Jahrzehnte zum Thema geforscht wird. Wie kommt es, dass jetzt der Anschein entsteht, wir sind von der Entwicklung überrascht? Sind Sie in Niedersachsen, sind Sie als Politikerin überrascht von dieser Entwicklung oder würden Sie sagen, nee, wir machen uns schon viele Gedanken und wir sind im Prinzip auch sehr gut vorbereitet?
Nein, also von Überraschung kann in der Tat eigentlich niemand so wirklich sprechen, denn es ist völlig richtig, die Demografieforschung, die gibt es ja schon lange und die Zahlen.
Schon länger als 40 Jahre.
Ja, und die Zahlen sind auch schon seit Jahrzehnten bekannt. Aber man muss sich natürlich vergegenwärtigen, dass der Druck auf einem Arbeitsmarkt auch erst dann so richtig reell wird, wenn das Problem sich auch realisiert. Also solange ich noch die Situation habe, dass ArbeitgeberInnen sich unter einer Vielzahl an Bewerbungen die Personen aussuchen können, die sie gerne haben möchten, ist natürlich auch die Bereitschaft zum Wandel nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Und diese Situation ist jetzt eine andere. Frau Professor Spieß hat schon den Begriff erwähnt. Wir haben es jetzt mit einem Arbeitnehmerinnenmarkt zu tun. Und das bringt natürlich auch Bewegung in die Sache. Auf dem im Bereich der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ist da ziemlich viel Kreativität gefragt, auch den Arbeitnehmenden Beschäftigungsverhältnisse anzubieten, die attraktiv sind, die von den Rahmenbedingungen her sich verändert haben. Auch darin liegt im Übrigen nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance, dass sich an der Stelle sehr, sehr viel verändert, um eben Arbeit attraktiv zu machen, Beschäftigungsverhältnisse attraktiv zu machen. Und das kann auch ein kleiner Baustein sein, um natürlich auch mehr Menschen in der Erwerbstätigkeit zu halten oder sie neu reinzubringen.
Und das ist ja der deutliche Unterschied zu den Babyboomern. Da konnte ein Arbeitgeber immer sagen, wenn du den Job nicht haben willst, zu den Bedingungen, die ich vorgebe, da warten noch 100 hinter dir, die das jederzeit übernehmen können. Herr Tiede, Sie sind noch einen Moment da, Deutsche Rentenversicherung Bund. Ich hatte es angekündigt. 2 Fragen vielleicht noch, bevor ich Sie dann gern auch verabschieden möchte. Ein Hörer hat noch mal gefragt, über wie viele Menschen reden wir denn da eigentlich, die jetzt absehbar aus der Babyboomer-Generation in Rente gehen oder bereits gegangen sind? Gibt es da eine Zahl, die Sie ganz genau benennen können?
Also ganz genau benennen können wir die Zahl schon deswegen nicht, weil wir ja nicht genau wissen, wann die in Rente gehen. Also wir sehen ja tatsächlich in den letzten Jahren einen deutlichen Trend, dass die Menschen später in Rente gehen. Das durchschnittliche Rentenzugangsalter in die Altersrenten liegt heute bei deutlich über 64 Jahren. Das lag vor 15 Jahren noch bei 61, 62. Also da die Menschen gehen später in Rente. Und wir sehen inzwischen auch einen vorsichtigen Trend in Richtung, dass die Menschen jenseits der Altersgrenze noch weiterarbeiten. Also von daher lässt sich so eine genaue Zahl nicht sagen. Im Zweifel bin ich da wieder bei Frau Spieß. Die Abgrenzung liegt natürlich auch ein bisschen dran, von wo bis wo ich diesen Babyboomer-Generation abgrenze.
Nun haben Sie auch gesagt, wir können es so nicht laufen lassen. Mit Blick auf die Rentenkasse, auf die Rentenversicherung. Wir müssen schon etwas tun, wir müssen schon etwas verändern. Wenn man bedenkt, dass derzeit von Steuermitteln rund 30% auch der Ausgaben der Rentenversicherung, ich hoffe die Zahl stimmt, auch tatsächlich auch aus Steuermitteln genommen werden muss. Also das sind rund 100 Milliarden, ich habe 112 Milliarden auch unter anderem gelesen, die Jahr für Jahr aus Steuermitteln genommen werden, damit die Rentenversicherung in der Lage ist, auch die entsprechenden Leistungen auch auszuzahlen. Ist das ein Modell, vielleicht sogar weiter wachsend, was zukünftig noch funktionieren wird und gehalten werden kann und sollte?
Naja, ich glaube, bei diesen Zahlen zum Bundeszuschuss, zu den Bundesmitteln, muss man schon sehr vorsichtig sein. Der ganz große Teil dieser Mittel, das sind Leistungen, die bekommen wir vom Bund, weil andererseits der Gesetzgeber uns in unserem Rentenkatalog Aufgaben zugeteilt hat, für die wir nie Beiträge bekommen haben. Also wir haben in erheblichem Umfang in unseren Rentenansprüchen Leistungsansprüche, für die Menschen keine Beiträge gezahlt haben. Das heißt, die sogenannten nicht beitragsgedeckten Leistungen. Mütterrente ist nur ein Beispiel. Mhm. Es gibt ganz viel mehr. Und wenn wir die Bundeszuschüsse addieren, kommen wir auf eine Summe, die reicht noch nicht mal aus, um alles, was an nicht beitragsgedeckten Leistungen heute gezahlt wird, zu finanzieren. Das heißt, ein Teil der Beitragszahlungen, die heute die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitgeber auch zahlen, werden verwendet für Leistungen, für die heutigen Rentner keine Beiträge gezahlt haben, sondern die der Gesetzgeber so draufgesattelt hat.
Vielleicht ganz kurz noch, Herr Thiede, an welchen Schrauben muss gedreht werden? Also müssen höhere Beiträge gezahlt werden? Müssen Renten auch gesenkt werden vielleicht im Durchschnitt? Oder würden Sie sagen, an den beiden Schrauben müssen wir auf Dauer nicht drehen?
Also ich glaube, wir werden einen etwas höheren Beitragssatz in den nächsten 20 Jahren bekommen. Das glaube ich schon. Ich glaube, Renten kürzen wird es sowieso nicht geben. Das ist im Gesetz ausgeschlossen. Aber die Rentenanpassungen können langsamer werden. Das könnte sein. Und ich glaube, ein Thema sollten wir ganz kurz nur ansprechen, Altersgrenze. Weil das wird ja auch ganz massiv diskutiert, sollte man die Altersgrenze weiter anheben. Wir sind im Moment, und das war sehr hilfreich für die Bewältigung des demografischen Wandels, wir sind in einer Phase, wo die Regelaltersgrenze angehoben wird. Das geht noch bis 2030. Das hat schon Effekte auf dem Arbeitsmarkt und auch auf dem bei den Rentenzugängen. Ich glaube, wir sollten nicht drüber reden, muss man das weitermachen nachher, weil das ist vermintes Gebiet und da gibt es auch so viele Probleme in der Diskussionsweitergabe. Aber was wir machen sollten, ist drüber nachdenken, ob es nicht Anreize gibt zur freiwilligen Weiterarbeit jenseits des Rentenalters. Und da kann ich mir tatsächlich nur eine ganze Menge vorstellen. Und Anreize, finde ich, sind immer besser als gesetzliche Zwangsmaßnahmen. Also von daher, da glaube ich, ist noch ein weites Feld, dass man die Leute durch Anreize dazu bringt, vielleicht noch ein Jahr dran zu hängen und sei es in Teilzeit und ihre Erfahrungen weiterzugeben an die Jüngeren und das gerade in einer Arbeitsmarktsituation, wo Menschen gebraucht werden.
Herr Thiede, das nehmen wir als Schlusswort. Danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Gute.
Sehr gern. Tschüss.
Ich will die Runde nämlich jetzt erweitern und er hat schon einen Moment auch am Telefon gewartet mit Matthias Günther. Herr Günther, ich grüße Sie.
Einen schönen guten Tag.
Vom Vorstand des Eduard-Pestel-Instituts. Vielleicht ein Satz, Eduard-Pestel-Institut, was verbirgt sich dahinter?
Ja gut, Eduard Pestel war Professor für Maschinenbau in Hannover und war Mitbegründer des Club of Rome und hat damals für die Finanzierung von Grenzen des Wachstums gesorgt, aus Hannover über die Volkswagen Stiftung. Das ist so ein bisschen der Hintergrund und das Institut wurde gegründet, um sein Weltmodell, was er 1974 vorgestellt hat, als Bericht an den Club of Rome auf die Bundesrepublik Deutschland zu übertragen.
Aber wir reden heute, weil Sie sich auch mit dem Thema graue Wohnungsnot der Babyboomer beschäftigen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Zahl der Wohnungen, die derzeit auch seniorengerecht zur Verfügung stehen, bei weitem nicht ausreichen werden. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, das kann man schon so zusammenfassen. Es kommt ja noch ein bisschen was dazu. Also auf der einen Seite ist so von der Größenordnung her davon auszugehen, dass 20-25% der Senioren in irgendeiner Form mobilitätseingeschränkt sind. Das heißt, sie sind nicht so gut zu Fuß. Manchen fällt es auch extrem schwer. Das heißt, die bräuchten eigentlich barrierearme Wohnungen auf jeden Fall. Nun ist Barrierearmut ja dummerweise auch ein Komfortmerkmal. Das heißt, auch für junge Menschen ist das sehr schön, wenn eben eine bodengleiche Dusche da ist, wenn man alles per Fahrstuhl erreichen kann. Und Komfortmerkmale werden in der Regel nicht nach Bedürftigkeit, sondern nach Geld verteilt.
Es ist ja eben gefragt worden nach den Zahlen. Ich habe gelesen, 21 Millionen Menschen werden in 20 Jahren zur Altersgruppe 67 plus gehören. Das wären rund 3,6 Millionen mehr als heute. Ist das eine Zahl, von der Sie auch ausgehen und wo Sie sagen würden, da müssen wir in Richtung Wohnraum tatsächlich sehr genau hinschauen?
Nee, gut, das sind so die Größenordnungen. Also wir haben ja schon einen entsprechenden Anstieg eigentlich seit dem Jahr 2000 gehabt. Das heißt, wir haben seitdem schon über 4 Millionen zusätzliche Ruheständler. Und das kommt nochmal etwa drauf bis 2040, wenn dann die geburtenstarken Jahrgänge komplett im Ruhestand sind. Das ist richtig, es sind sehr viele Menschen, die da im Ruhestand dann sind. Wir dürfen aber nicht so tun, als wären die nun alle ab 67 dann unmittelbar fast in Richtung Pflegefall. Sehr viele sind auch sehr lange noch gesund und können komplett eigenständig wohnen.
Frau Abogast, Sie haben eben gesagt, gerade in der ländlichen Region in Niedersachsen ist es so, dass der Anteil der Älteren deutlich höher ist als zum Beispiel auch in bestimmten Ballungszentren auch, mit besonderen Herausforderungen auch auf die Wohnsituation?
Ja, also zum einen natürlich mit Herausforderungen an die Wohnsituation, aber wir sprechen auch von Mobilität, also die Frage, wie komme ich an die Orte, an die ich kommen muss, um meine Einkäufe zu erledigen, um Arztbesuche zu organisieren. Das ist sicherlich auch ein Thema, das wir mit im Blick behalten müssen und das tun wir auch. Natürlich gehört auch die gesundheits- und medizinische Versorgung im ländlichen Raum mit dazu.
Also wahrscheinlich auch in Niedersachsen ein Riesenproblem.
Das ist in Niedersachsen durchaus eine große Herausforderung. Wir haben jetzt erst begonnen, für Medizinstudierende eine sogenannte Landarztquote einzuführen, in dem eben zusätzliche Studienplätze angeboten werden für junge Menschen, die sich dann auch verpflichten, auf dem Land einen Sitz zu belegen.
Frau Spieß, nun könnte man ja denken, wir reden jetzt vielleicht noch einen Moment auch über diese Wohnsituation, auch über altersgerechten Wohnraum, dass da schon man sagen könnte, wie das eben eine Hörerin gesagt hat, sie hat das Gefühl, oh, da werden wir aber überrascht von der Entwicklung. Eigentlich war ja klar, dass die Babyboomer irgendwann kommen, dass vielleicht auch dann altersgerechter Wohnraum, über Pflege reden wir jetzt noch gar nicht, altersgerechter Wohnraum auch benötigt wurde. Ist da was auch etwa verschlafen worden möglicherweise?
Also es ist in der Tat ja so, ich vergleiche das immer sehr gerne auch mit dem Klimawandel. Das ist ein Phänomen, was wir eigentlich schon seit Jahrzehnten auf uns zukommen sehen und wir reagieren erst dann eigentlich, wenn es zu wahnsinnig heißen Sommern etc. geht. Und wir reagieren jetzt auf diesen schon vorhersehbaren demografischen Wandel eigentlich jetzt erst, wo es Fachkräfte gibt, jetzt wo sehr viel mehr ältere Menschen barrierefreien Wohnraum brauchen. Es ist aber ja nicht so, dass wir nicht auch gute Beispiele haben. Wir am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, dem BIP, wir haben ein sogenanntes Demografieportal, wo wir Beispiele zusammenfassen, wo im ländlichen Raum auch sehr gute Modelle gefunden werden, wie auch zum Beispiel Bauernhöfe in alten Wohnungen umgebaut werden, wie unterschiedliche Sozialstrukturen sich zusammenfügen lassen. Ich glaube, wir müssen vielmehr auch nicht nur immer nach den Problemen suchen, sondern wir müssen ganz gezielt nach Lösungsansätzen schauen, die es in der Fläche so noch nicht gibt, die es aber regional schon ansatzweise gibt und müssen sagen, die müssen wir in die Fläche bringen. Und wir müssen ganz, ganz wichtig uns sehr viel eher auch anschauen, wie lange leben Menschen gesund. Auch da tut sich ja einiges. Es ist ja nicht so, dass mit der steigenden Lebenserwartung jetzt die Menschen dann die Jahre der Bettlägerigkeit zunehmen, sondern der medizinische Fortschritt führt ja auch dazu, dass Menschen länger gesund leben können. Auch das ist etwas, was wir eigentlich in die ganzen Berechnungen mit einbeziehen müssen. Und wir müssen auch mit einbeziehen, welche Möglichkeiten der digitale Wandel, die Digitalisierung oder auch künstliche Intelligenz tatsächlich in diesem Bereich bringen können, um Entlastung zu schaffen.
Wir bleiben noch mal einen Moment, Herr Günther, beim Thema Wohnraum. In den Ballungsräumen sieht es ja tatsächlich so aus, dass eigentlich jede Generation, die eine Mietwohnung sucht, derzeit richtige Probleme auch hat. Kann man daraus ableiten, dass die Chance, dass es zukünftig mehr altersgerechten Wohnraum auch geben wird, wenn gleichzeitig relativ wenig neu gebaut wird, dass man diese Hoffnung vielleicht schon, wenn nicht begraben, aber dann zumindest hinten anstellen muss?
Also bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen ist es natürlich extrem schwierig. Was im Moment natürlich besonders stark nach unten geht, ist der Einfamilienhausbau. Und da kommen wir eben zu einem Punkt, wo das Beharrungsvermögen der Menschen doch sehr stark ist. Und wir haben ja eben nicht nur das Problem, dass eben die geburtenstarken Jahrgänge dann irgendwann komplett im Ruhestand sind. Diese Jahrgänge sind auch sehr ordentlich ausgestattet mit Einfamilienhäusern. Die wechseln aber ihre Wohnsituation in der Regel nicht, wenn die Kinder ausgezogen sind. Das heißt, das klassische Beispiel, Haushalt mit zwei Kindern, die Kinder ziehen aus, die Wohnfläche der Eltern verdoppelt sich, weil die schlicht und einfach in dem bisherigen Haus oder der bisherigen Wohnung bleiben. Das führt dazu, dass die Wohnfläche pro Kopf immer weiter auseinanderläuft. Das heißt, bei den Senioren gehen wir jetzt Richtung 60, 70 Quadratmeter pro Kopf. Junge Menschen können eigentlich nur noch WG-Lösungen realisieren, liegen dann irgendwo bei 20, 25 Quadratmetern. Und wie Mitarbeiter in der Fleischindustrie untergebracht waren, das wurde uns ja vor ein paar Jahren vorgeführt. Das geht also extrem stark auseinander. Und wenn es uns nicht gelingt, entweder deutlich mehr zu bauen, wovon ich im Moment nicht ausgehe, oder eben tatsächlich auch Menschen zu motivieren, ihre Wohnsituation zu verändern. Aber dazu müssen wir ihnen was anbieten. Und dazu müssen wir vor allem kleinräumig was anbieten, weil die Menschen möchten natürlich in ihrem sozialen Umfeld bleiben. Und ich kenne keinen Bürgermeister, keine Bürgermeisterin, die nicht regelmäßig Anrufe bekommen von Senioren, wo die Frage kommt, wann oder wo gibt es denn bei uns spezielle Angebote für Senioren? Weil auch vielen Senioren wird das Einfamilienhaus irgendwann zu groß. Und eigentlich brauchen wir diese Häuser für nachrückende Familienhaushalte. Aber das heißt, kann nicht angehen, dass wir ständig weiter neue Einfamilienhäuser bauen.
Aber Herr Günther, das heißt, wenn es alternativen Wohnraum geben würde, der attraktiv ist, Sie haben gesagt, auch in der gleichen Gegend natürlich auch, dann sehen Sie schon auch eine Motivation, dass auch Ältere sagen, okay, dann gebe ich mein Einfamilienhaus auf, weil es möglicherweise mit Garten, Wohnfläche und so weiter irgendwann sowieso zu viel wird.
Also ich kenne eine Menge Beispiele und die Anbieter von solchen Seniorenwohnungen sagen, in der Regel kommen eben 70-80% der Nachfrager aus dem Ort selbst und kommen in der Regel eben auch aus dem Einfamilienhaus. Das heißt, die Kette funktioniert schon.
Frau Abogast, mit Blick auf die Kommunen, auch Beispiel Niedersachsen, ist da was im Gang oder würden Sie sagen, da ist viel zu wenig im Gang?
Da ist durchaus was im Gang. Also auch in Niedersachsen gibt es Förderprogramme, die das Wohnen im Alter mit in den Blick nehmen. Also das Beispiel, das von Frau Spieß vorhin genannt wurde, Bauernhöfe umzugestalten in seniorengerechten Wohnraum. Aber da kann durchaus noch mehr passieren. Da werden wir sicherlich auch weiter dranbleiben. Weitere Förderkulissen werden da hilfreich sein. Aber das alleine wird es nicht regeln können. Es braucht natürlich auch die Bereitschaft der Menschen selbst, sich im Alter verändern zu wollen. Herr Günther hat das eben erwähnt. Da gibt es viele, die bereit sind. Ich kenne aber auch nicht wenige, die da doch ein großes Beharrungsvermögen haben und sich das nicht gut vorstellen können, sich aus ihrer gewohnten Wohnumgebung herauszulösen. Und Sie dürfen natürlich nicht vergessen, jemand, der sehr lange in einer Wohnung lebt, hat oft nicht die gleichen Mietbelastungen, wie wenn Sie jetzt in eine neue sanierte, barrierefreie Neubauwohnung umziehen. Auch das ist natürlich für manche Menschen durchaus ein Hinderungsgrund. Ja. Neben der Frage, wie verkleinere ich meinen Haushalt, der über die Jahrzehnte angewachsen ist und wo ich mich von vielen, vielen liebgewordenen Dingen trennen müsste.
Herr Günther,
Frau Spieß, natürlich. Ganz kurz nochmal, Frau Abogast hat diesen Thema Mietpreis mitgenannt. Viele verlassen ihre Wohnung nicht, weil genau der alternative Wohnraum teurer ist. Also ich glaube, auch da kann man einiges tun. Aber ich finde, wir sollten die Debatte nicht immer nur führen, wie können wir jetzt Senioren in seniorengerechtes Wohnen nur unterbringen. Das ist sicher richtig, aber vor einigen Jahren haben wir mal sehr viel über Mehrgenerationenhäuser zum Beispiel nachgedacht. Auch das ist ein Modell, wo wir sagen können, da können wir weitergehen. Da gibt es Kommunen, die haben sehr gute Beispiele, wie man gemeinsam tatsächlich auch Wohnraum schafft, um die ganze Veränderung der Gesellschaft, dass tatsächlich ältere Menschen auch sagen, wir wollen Fürsorgeaufgaben mit übernehmen für die jüngere Generation etc., dass das auch gelebt werden kann. Solche Modelle, über die sollten wir meines Erachtens auch sehr viel mehr sprechen, als immer nur die Alten unter den Alten zu belassen und die Jungen unter den Jungen und die gegeneinander auszuspielen.
Volle Zustimmung.
Herr Günther, wir müssen noch reden, Stichwort graue Wohnungsnot. Ich verstehe da auch drunter, dass gerade in den Ballungsräumen die Mieten immer stärker ansteigen. Wenn man jetzt an diese ganzen Klimaschutzmaßnahmen denkt, die da im Raume sind, würde das natürlich nochmal zu weiteren Mieterhöhungen führen. Gleichzeitig teils eine kleine, mittlere Rente. Wird da auch noch in der Breite der Babyboomer, die jetzt in Rente gehen, wird da auch nochmal ein großes Problem auf uns zukommen?
Das Problem haben wir im Grunde genommen schon. Also die Grundsicherungsquote bei den 65- bis 75-Jährigen ist in den letzten 10, 15 Jahren deutlich angestiegen. Da tut sich also schon eine ganze Menge was, weil die Auswirkungen der Einführung des Niedriglohnsektors um 2000 kommen jetzt eben auch so richtig in der Rente an. Gebrochene Erwerbsbiografien, das ist ja auch ein Thema der Babyboomer-Jahrgänge, die eben andere Arbeitsmarktverhältnisse hatten, als das heute der Fall ist. Das heißt, da passiert schon einiges. Und es geht dabei aber nicht nur um Mieter, es geht natürlich auch um Eigentümer, die möglicherweise das Einfamilienhaus mal irgendwann geerbt haben und nicht in der Lage sind, große Investitionen durchzuführen. Also nach einer Erhebung aus dem Jahr 2018, die neuen Zahlen liegen noch nicht vor, hatten damals etwa 40% der Wohnungseigentümer über 65 ein Nettoeinkommen unter 2000 Euro. Wie sie damit eben ein Haus unterhalten können, das wird nicht ganz einfach. Und das wird jetzt eher noch schwieriger mit den Anforderungen, die jetzt neu kommen.
Herr Günther, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, auch Vorstand des Eduard-Pestel-Instituts, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich will vor den Nachrichten noch ganz kurz, Frau Spieß, ein Stichwort zumindest schon mal anreißen. Stichwort Pflege. Wir haben ja gesagt, Babyboomer, das waren immer die, die den Eindruck hatten, wir sind zu viele. Wird das am Ende auch bei der Pflege ein riesengroßes Problem, eine riesengroße Herausforderung sein, dass es viel zu viele gibt, die von den wenigen, die es dann noch gibt, gepflegt werden können?
Es ist auch hier wieder tatsächlich eine große Herausforderung, in der Tat. Ich sagte vorhin aber bereits, es ist jetzt nicht so, dass alle bettlägerig sind, sondern auch da hat sich sehr viel getan. Die gesunden Jahre bis ins hohe Alter haben zugenommen. Aber es ist ein Riesenthema und bisher ist es ja auch so, dass primär Frauen diese Pflegeleistungen übernehmen. Es ist ein Thema wieder der Fürsorge in unserer Gesellschaft. Wer übernimmt Fürsorgearbeiten? Wenn tatsächlich mehr Menschen gepflegt werden sollen, beziehungsweise müssen, wollen, dann was heißt das für die Frauen, die auch gleichzeitig zunehmend in den Arbeitsmarkt rein sollen, wenn wir die Frauenerwerbsquote weiterhin erhöhen wollen, wenn wir wollen, dass weniger Frauen in Teilzeit arbeiten? Wer übernimmt aber dann die Fürsorgeaufgaben, die diese Frauen bisher leisten? Und da müssen wir uns als Gesellschaft in der Tat viel Gedanken machen, gute Modelle finden.
Wir werden nach den Nachrichten auch noch auf den Arbeitsmarkt schauen. Da wird ja der Bereich der Pflege ein großer Bereich auch sein. Herausforderungen für die Wirtschaft, wenn die Babyboomer in Rente gehen, unser Thema. Welche Folgen hat das aus Ihrer Sicht? Machen Sie sich vor diesem Hintergrund Sorgen um die Zukunft? Haben Sie Vorschläge, wie zum Beispiel wir als Gesellschaft mit dieser Herausforderung umgehen können? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk. Agenda.
Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon. Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Unser Thema heute mit Dr. Christine Arbogast. Sie ist niedersächsische Staatssekretärin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung. Und mit der Professorin Katharina Spieß. Sie ist Direktorin am Bundesinstitut des Bundesinstituts. Das ist richtig, für Bevölkerungsforschung. 00800 4464 4464. Falls Sie anrufen wollen noch in der letzten halben Stunde oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und am Telefon ist ein weiterer Hörer, Herr Koppelmann, wenn ich das richtig sehe.
Das ist so.
Herr Koppelmann, sagen Sie uns Ihre Meinung. Welche Folgen hat aus Ihrer Sicht die Tatsache, dass immer mehr Babyboomer in Rente gehen?
Es hat sicherlich zur Folge, dass der einzelne Beitragszahler wird zukünftig mehr zahlen müssen oder man wird das System umstellen müssen auf andere Füße, sodass letztendlich alle einzahlen müssten bzw. sollten.
Nun haben wir eben schon über Rente auch gesprochen, aber wir haben auch durchaus über Chancen gesprochen. Stichwort Ehrenamt. Sehen Sie auch Chancen in der Entwicklung?
Also vielleicht mal zu meiner Person. Ich bin 1944 geboren. bin 1950 in die Schule, 1958 raus, 1958 in die Lehre gekommen, eine Handwerkslehre. Wir waren sehr viele Kinder zu Hause, da wurde gar nicht gefragt, da wurde einfach gesagt, du lernst das, das, das und so weiter und so fort. So habe ich also eine Handwerkslehre gemacht, 3,5 Jahre bei einem Lehrherrn. Da haben wir in Kost und Logis gewohnt. Es gab im ersten Monat 2 Mark, im zweiten Jahr im Monat 4 Mark und im dritten 6 Mark. Das war, wie gesagt, mit Kost und Logis.
Herr Koppelmann, wir müssen ein bisschen die Zeit auch im Blick haben, weil wir natürlich auch noch mit anderen reden wollen. Da, ich habe gerade hier so einen Zettel reinbekommen aus dem Hörertelefonteam und da heißt es, dass Sie nach der Rente sich auch noch selbstständig gemacht haben und um zusätzliches Geld auch zu verdienen. Wie sehen Sie das? Wird einem das leicht gemacht? Haben Sie auch, wenn Sie selbstständig sich gemacht haben, haben Sie weiter Kunden, die das akzeptieren, dass auch jemand, der auch schon in Rente ist, älter ist, Aufträge erledigt für Sie? Also welche Erfahrungen sammeln Sie?
Also ich habe diesbezüglich nur gute Erfahrungen. Die schlechten Erfahrungen sind einfach die, dass einem zu viel abgezogen wird. Es müsste mehr übrig bleiben. Ich habe ja, wie gesagt, nach den 50 regulären Arbeitsjahren, wie gesagt, mich selbstständig gemacht und bin jetzt noch unterwegs. Ich bin jetzt 79. Ich mache das gerne. Ich kann es auch noch gesundheitlich. Und dass man nicht anerkannt wird, das habe ich noch nie gehört, beziehungsweise das ist mir auch noch nie gegenüber geäußert worden. Was einfach nicht richtig ist, beziehungsweise was, sagen wir mal, geändert werden müsste, sind die hohen Abzüge, die man dann hat, wenn man zusätzlich noch arbeitet. Man wird also bestraft dafür.
Ja, danke für Ihre Meinungsäußerung und wir gehen direkt weiter auch zu einer Mail, die wir bekommen haben. Frau Spies, aber auch ich denke Frau Abogast, Sie können vielleicht auch etwas dazu sagen. Es geht nämlich um die Frage, ob Arbeitgeber ihre Grundeinstellung geändert haben, vielleicht auch vor dem Hintergrund natürlich auch des derzeitigen Fachkräftemangels, was ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft. Frau Spies, hat es da ein Umdenken gegeben, wenn man früher 50 plus war, da wurde man ja schon so ein bisschen komisch beäugt. Das dürfte komplett weg sein, denke ich mir mal, oder?
Komplett ist immer eine Einschätzung, tatsächlich nicht zutrifft. Es gibt Branchen, da haben Arbeitgeber gemerkt, dass man sich tatsächlich umstellen muss, dass die älteren ArbeitnehmerInnen ein Riesenpotenzial sind, gerade dann, wenn eben auch dieses Fachwissen sonst fehlen würde. Die haben sich umgestellt. Es gibt aber auch Branchen, wo der klassische Dachdecker oder die Dachdeckerin wird da immer genannt, wo Menschen eben nicht tatsächlich so lange erwerbstätig sein können. Deshalb auch da liegt der Teufel im Detail, beziehungsweise gibt es unterschiedliche Gruppen. Aber wir können beobachten in der Tat, dass viele Arbeitgeber sich umgestellt haben und auch den älteren ArbeitnehmerInnen zusätzliche Möglichkeiten geben oder Teams auch so zusammensetzen, dass diese riesige Expertise, die da vorhanden ist, auch weiterhin im Team bleibt.
Frau Abogast, brauchen wir da auch vielleicht politisch gesteuert mehr Flexibilität auch von Arbeitgeberseite, dass die, die wollen, vielleicht auch länger arbeiten können? Oder wird sich das von selber ergeben, wenn immer mehr in Rente gehen, dass man sagt, nee, wir brauchen gerade die älteren Kräfte mit ihrem Erfahrungswissen und wir müssen denen ein Angebot machen?
Also es gibt ja diesen schönen Spruch, Not macht erfinderisch, und ich glaube, das trifft auch auf die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu. Also ich beobachte das durchaus auch, dass es eine größere Offenheit gibt, auch ältere Beschäftigte weiter zu beschäftigen oder auch neu anzustellen, überall dort, wo entsprechend Druck da ist und andere Fachkräfte eben nicht gefunden werden. Oder wenn Sie jetzt an die bundesweite Debatte denken, können wir auch pensionierte Lehrkräfte wieder gewinnen, um wenigstens stundenweise Unterricht zu erteilen, weil wir dort einen hohen Druck haben. Gleiches gilt im Bereich der Pflege und Betreuung von Kindern. Also da ist sehr viel Bewegung drin und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen wird und da wird sich ein gesellschaftlicher Wandel auch ein Stück weit von alleine einstellen. Aber klar, die ArbeitgeberInnen, die müssen sich bewegen und das tun sie ja auch. An der Stelle hat sicherlich auch, so schlimm die Pandemie war, aber die Erfahrung gezeigt, dass wir sehr viel mehr hinbekommen. Stichwort Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, ganz neue Arbeitszeitmodelle. Und das kommt jetzt im positiven Sinne auch zu tragen in der Situation, in der jeder Kopf, jede Hand gebraucht wird.
Am Telefon ist Frau Winkler. Ich grüße Sie, Frau Winkler. Hallo.
Ja, ich grüße auch aus Berlin. Um eine ganze Sache vielleicht ein bisschen zu befrieden, denn es kommt ja fast so vor wie Jung gegen Babyboomer, dass die Alten ja doch eine große Basis für unseren Wohlstand geschaffen haben. Darauf können doch die Jungen wunderbar aufbauen, auch wenn sie jetzt minimierter sind, denn die Effizienz ist doch offensichtlich. Früher wurden Geschäfte drei Tage geschlossen, um eine Inventur zu machen, zum Beispiel. Heute geht alles über den Scanner und man weiß den Lagerbestand. Also in dem Sinne sollte man nicht nur klagen, sondern sagen, wir versuchen aus dem, wie sich jetzt die Gesellschaft entwickelt hat, das Beste zu machen. Und da ist mir eine Idee gekommen zur Wohnraumfrage. Welcher alte Mensch möchte gerne seinen Wohnraum, den er jahrelang bewohnt hat, verlassen? Man könnte doch diese großen Wohnungen so auch einrichten, besser als den oder schneller als Neubauten, dass man Teil abtrennt und jungen Leuten kostenlos, sage ich mal, oder wie auch immer, Wohnraum anbietet. Aber sie müssen sich ein paar Stunden dazu verpflichten, auch Zeit für die Alten zu nehmen. Es sind ja nicht alle bettlägerig.
Frau Winkler, solche Modelle gibt es, dass Studierende zum Beispiel dann dort auch ein Zimmer bekommen und dafür mehrere Stunden sich auch Zeit nehmen in der Woche auch. Also da gibt es auch schon ganz unterschiedliche Modelle, aber das, was, so wie ich Sie verstehe, sagen, da kann es ja durchaus auch noch viel, viel mehr von geben, dass man Wohnraum, den man zur Verfügung hat, zu Hause abgibt und dann vielleicht auch soziale Kontakte hat, unterstützt wird bei der Gartenarbeit oder zum Beispiel beim Einkauf. In die Richtung, vermute ich mal, geht auch Ihr Vorschlag, ne?
Ja, das ist gut, aber sehen Sie, ich habe davon noch nicht viel gehört. Also wären die Medien vielleicht mal verpflichtet, oder es wäre schön, wenn die Medien mehr darauf hinweisen und nicht nur klagen.
Und tun wir hiermit jetzt auf jeden Fall, dass wir darauf hinweisen.
Naja, nicht geklagt werden in Runden. Es ist schon schön, dass es solche Runden gibt. Aber alle Verantwortlichen hier auch in ihrer Runde, da hört man doch unterschwellig, ja, wir haben schon und 40 Jahre lang, aber es muss erst realisiert werden. Nee, ich sage, es müssten diese Institute verpflichtet werden, Modelle vorzulegen, und in kürzester Zeit, es müsste weißer Rauch aufsteigen und dann könnte gehandelt werden. Dass man nicht weiß, wie viel in Rente gehen, also das sträubt sich mir mein Gefieder. Sollte man doch 50er oder man greift sich ein Mittel raus und kann sagen, so und so viel, vorher sind 20 vielleicht Millionen gewesen, jetzt sind es mehr.
Frau Spieß, ich weiß nicht, ob das mit dem weißen Rauch klappt, aber Modelle werden Sie ja wahrscheinlich haben.
Modelle, ich habe vorhin unser Demografieportal erwähnt, was auf unserer Website zu finden ist, wo wir genau solche Beispiele sammeln. Und ich sagte vorhin schon, es gibt unglaublich viele gute Beispiele. Sie selbst haben es angeschnitten mit Studierenden, Mehrgenerationenhäuser oder auch, dass Familien mit älteren Menschen zusammenleben und die älteren Menschen auch teilweise bei der Betreuung unterstützen können. Dieses gibt es alles. Es ist teilweise eine Frage, wie Nachfrage und Angebot zusammenkommen. Ich glaube, da gibt es auch wieder schöne Beispiele von Vermittlungsbörsen. Diese Informationen, und das hat ja die Hörerin gerade sehr gut gesagt, diese Informationen müssen noch besser verbreitet werden und man muss noch mehr den Match finden, dass derjenige, der das Angebot hat, auch wirklich den passenden Nachfrager findet. Da kann sich ja noch mehr getan werden. Und ich glaube auch, viele Kommunen haben da sehr, sehr gute Ansätze. Ich würde aber sagen, es ist keinesfalls nur ein Jammern, sondern wir haben vielfach ja auch gesagt, welche Chancen daran liegen, dass die junge Generation eben jetzt gefragter denn je ist, weil auf die Jungen kommt es jetzt tatsächlich an. Ich sage oft, wenn die Bevölkerungspyramide unten wackelt, dann wackelt der ganze Baum. Und das ist etwas, was die Baby-Boomer-Generation eben nicht hatte, sondern das ist tatsächlich ein Novum der jetzigen jungen Generation, dass die sagen kann, tatsächlich, wir sind jetzt eine so rare Gruppe geworden, dass man sich um uns wirklich sehr bemühen muss. Und deshalb nochmal mein Statement, Bildungsinvestitionen, Investitionen in die junge Generation sind absolut wichtig und richtig, um tatsächlich in 40 Jahren, wenn die in Rente gehen, nicht ähnliche Probleme oder Herausforderungen zu haben.
Frau Winkler, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir gehen direkt weiter nach Potsdam. Da ist Helmut Krüger am Telefon. Herr Krüger, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie.
Was können Sie einbringen zum Thema? Hallo.
Ja, es geht darum, ich bin in der Pflege tätig, jetzt zugegebenermaßen jetzt nicht mein ganzes Leben, sondern als Quereinsteiger. Ich stand natürlich auch vor 2 Jahren vor der Frage, oder vor einem Jahr war es ja, vor der Frage, was mache ich jetzt, wenn ich in Rente gehe, das Rentenalter erreicht habe. Und ich habe mich dann entschieden, 10 Tage im Monat weiterzumachen. Ich war eigentlich so, sogar fasziniert davon, wie einfach das geht, obwohl ich eigentlich mich als belesen halte, war ich erstaunt, dass ich da immer noch dem Trugschluss aufgesessen habe, nach der Rente muss man irgendwie sozusagen aufhören und es wird alles nur noch schwieriger, wenn man da jetzt weiterarbeitet, aber das ging ziemlich einfach. Man wird natürlich gemeinsam veranlagt sozusagen mit der Rente und dem Zusatzeinkommen, was man dann da verdient. Also es ist sehr unkompliziert und ist auch verändert worden vor einem Jahr. Ich weiß nicht genau wann, aber mich hat das überrascht und auch erstaunt und auch erfreut, dass es so geht.
Und es gibt viele Hörerinnen und Hörer, Herr Krüger, die auch anrufen und sagen, natürlich arbeite ich auch nach Renteneintritt auch weiter. Herzlichen Dank dafür. Denn jetzt am Telefon erwischen wir noch Enzo P. Weber, Professor Enzo Weber. Herr Weber, ich grüße Sie. Hallo.
Ja, ich grüße Sie. Die Technik spielt manchmal Streicher, aber jetzt haben wir zusammen.
Jetzt kommen wir zusammen vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Ist das, was wir gerade von Herrn Krüger gehört haben, dass nämlich viele sagen, trotz Renteneintritt, und das geht ja auch finanziell betrachtet unbegrenzt auch weiter, die einfach sagen, nee, ich möchte gerne natürlich auch noch berufstätig bleiben?
Das ist in der Tat ein Trend. Man muss allerdings sagen, nach dem gesetzlichen Renteneintrittsalter ist es im Moment noch ein Trend auf niedrigem Niveau. Aber die Erwerbstätigkeit nicht in Minijobs, sondern in sozialversicherungspflichtigen Jobs von Älteren, also Ü60, Ü65, die steigt sehr, sehr stark. Und da hilft jetzt in der Tat einmal, dass in vorgezogenen Renten die Hinzuverdienstgrenzen komplett aufgehoben wurden. Also man kann einfach weitermachen. Und auch nach dem gesetzlichen Renteneintrittsalter, da ist das Weiterarbeiten ja ohnehin möglich. Also auch beim selben Arbeitgeber kann man dann, selbst wenn im Arbeitsvertrag steht, das Arbeitsverhältnis endet mit dem gesetzlichen Renteneintrittsalter, kann man das nach Gesetz mehrfach hinausschieben mit gegenseitiger Übereinkunft. Bisschen Probleme gibt's noch, wenn man als Mensch im gesetzlichen Renten, also jenseits des gesetzlichen Renteneintrittsalters, dann eine neue Stelle antreten möchte. Das geht zwar, aber da würde dann der gesetzliche Kündigungsschutz gelten. Also der Betrieb wäre im Zweifel verpflichtet, einen unbefristet zu beschäftigen. Und das ist vielleicht irgendwann dann auch nicht mehr realistisch. Also vielleicht sollten wir darüber nachdenken, da auch einen bestimmten Befristungsgrund mit 2 Jahren oder Ähnliches zu schaffen.
Herr Weber, wir hatten eben eine Hörerin da, ich weiß nicht, ob sie mitbekommen hat, die hat gesagt, jetzt schaut mal nach vorne. Wir tun das auch sofort, aber wir müssen ganz kurz auch noch Thema Herausforderungen sicherlich fragen. Die Tatsache, dass jetzt so viele Millionen Babyboomer auch in Rente gehen, was macht das mit unserem Wohlstand? Was macht das mit unserer Wirtschaftskraft? Muss man da ein Fragezeichen hintersetzen, ob wir das mit den weniger Menschen, die wir dann sein werden, tatsächlich auch noch so halten können?
Also ein Fragezeichen muss man mit Sicherheit setzen, aber das sollte einen jetzt nicht dazu verleiten, zu resignieren, sondern das als Herausforderung positiv anzunehmen. Wir haben die demografische Schrumpfung, wir werden die bekommen. Also bis 2035 verlieren wir im Arbeitsmarkt 7 Millionen Personen, wenn wir das nicht irgendwie ausgleichen können. Aber das Wenn ist sehr wichtig, denn wir haben die Potenziale, das auszugleichen. Das ist möglich.
Wo sind die Potenziale?
Wir haben noch zahlreiche, über die Älteren haben wir gerade geredet. Also wenn über 60-Jährige Erwerbsquoten hätten, wie die Menschen, die heute 5 Jahre jünger sind, keine Lichtjahre, 5 Jahre jünger, dann würden wir knapp 2,5 Millionen Arbeitskräfte gewinnen. Das ist sehr viel. Das heißt, wir sollten gerade in den Berufen, wo Menschen es nicht bis 67 schaffen, in den belasteneren Berufen, sollten wir auf die Tätigkeiten schauen. Welche Tätigkeitsprofile können Menschen wahrnehmen? Und ab 50 brauchen wir dann sozusagen nochmal eine Qualifizierungswelle, damit wir die Menschen auch in Richtung dieser Tätigkeiten dann entwickeln können. Wir haben Möglichkeiten noch bei Frauen. Da knickt die Erwerbstätigkeit oder die berufliche Entwicklung mit der Kinderphase häufig ab und erholt sich nicht mehr. Und da bin ich gar nicht so sehr dahinterher zu sagen, lasst uns die letzten Stunden noch auspressen, sondern qualitativ, was die berufliche Entwicklung noch angeht, da haben wir noch sehr große Potenziale, die wir heben können, zum Vorteil der Frauen, aber auch zum Vorteil der Wirtschaft.
Ich wollte gerade sagen, Thema Arbeitszeit, das ist natürlich das riesengroße Problem. Frau Spieß, Sie können es gerne auch ergänzen, dass natürlich schon die Kitas unter Fachkräftemangel leiden, dass da nur noch so eine Basiszeit angeboten werden kann teilweise. Und das führt natürlich nicht dazu, egal ob Vater oder Mutter, dass beide dann miteinander vielleicht auch sagen, nee, dann wollen wir doch mehr arbeiten, oder?
Absolut. Es ist zum einen sind es ja primär, es wird immer von Frauen gesprochen, es sind primär Mütter, um die es geht, Frauen mit Kindern also, die nicht im Arbeitsmarkt drin sind beziehungsweise teilzeiterwerbstätig sind, weil sie vielfach keinen ganztägigen Kita-Platz finden, weil wir mit der Ganztagsschule bei weitem noch nicht so weit sind wie viele anderen europäischen Nachbarländer. Da haben wir zwar jetzt zukünftig dann bald einen Rechtsanspruch, aber auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ganztägige Betreuung von Grundschulkindern. Ein weiteres wichtiges Thema dabei ist auch, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, wenn wir diese Mütter oder auch Eltern vermehrt in den Arbeitsmarkt reinbringen wollen, beziehungsweise ihr Erwerbsvolumen ausbauen wollen, dann müssen wir uns aber auch Gedanken machen, wer die Fürsorgeaufgaben übernimmt, die diese Frauen tatsächlich jetzt leisten. Und da beißt sich ein Stück weit die Katze in den Schwanz, wie man so schön sagt, weil wir dann eben noch mehr Erzieherinnen und Erzieher brauchen. Wir brauchen noch mehr Betreuung tatsächlich am Nachmittag in den Schulen. Und wer macht das dann wieder?
Einen
letzten Punkt, den wir noch gar nicht in dieser Sendung besprochen haben, ist, der demografische Wandel wird ja auch durch Einwanderung tatsächlich mit beeinflusst. Und viele der Prognosen, die man vor Jahrzehnten gemacht hat, dass die deutsche Gesellschaft massiv schrumpfen wird, sind so überhaupt nicht eingetreten, weil eben sehr viel mehr Menschen nach Deutschland gekommen sind, als wir vor vielen Jahren noch gedacht haben. Und deshalb muss es auch darum gehen, die tatsächlich besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Wir haben noch knapp 6 Minuten, aber Frau Forspel aus Düsseldorf, die soll noch zu Wort kommen. Frau Forspel, hallo, grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag. Was ich gerne dazu beitragen möchte, was noch nicht thematisiert worden ist, ist das Thema Altersarmut bei Frauen. Gerade dadurch, dass sie eben die ganze Zeit mit Care-Arbeit, sei es für Kindererziehung oder sonst was, Hauswirtschaft und diese ganzen Sachen, die die gemacht haben, ohne Geld dafür zu bekommen und ohne in die Rente einzuzahlen. Jetzt bekommen sie die Rechnung dafür, dass sie noch eine geringere Rente bekommen. Und das muss thematisiert werden, weil das ist eine Katastrophe. Es gibt den Gender Pay Gap, aber es gibt noch einen viel schlimmeren Renten Pay Gap. Und da muss man ran.
Ich greife das auf, Frau Abogast, vielleicht direkt an Sie, auch als Politikerin. Haben Sie das im Blick?
Ja, das haben wir im Blick. Man hat auch schon diesen Fachbegriff dafür, Pension Gap. Darüber wird genau in der Weise gesprochen, wie die Hörerin das eben geschildert hat. Das ist in der Tat ein Thema, das wir im Blick behalten müssen. Altersarmut, die ansteigt und die schwerpunktmäßig tatsächlich sehr viel mehr Frauen betrifft als Männer.
Das heißt, Frau Abogast, jetzt wenn wir an die Babyboomer denken, das ist durchaus auch noch, das sind Jahrgänge, wo die Frauen doch noch verstärkt wahrscheinlich auch zu Hause geblieben sind und sich schwerpunktmäßig um die Kinder gekümmert haben, vermute ich mal. Ne?
So ist es. Also das wird für die zukünftigen Generationen hoffentlich etwas besser, weil die Frauenerwerbsquote entsprechend höher ist. Aber die in den kommenden Jahren in Ruhestand gehen, die werden sicherlich noch mehr davon betroffen sein.
Es hat aber auch damit zu tun, dass die jüngere Generation von Frauen immer besser ausgebildet sind und deshalb auch durchaus etwas dem Arbeitsmarkt bieten können. Aber Enzo Weber hat gerade zu Recht gesagt, es muss uns gelingen, dass Frauen nach einer sogenannten Familienphase tatsächlich wieder in den Arbeitsmarkt voll einsteigen können. Und das ist auch ein Modell des Fachkräftewandels, dass man sagt, okay, es gibt bestimmte Phasen, da geht es nicht. Aber wenn die Familienphase beendet ist, dann muss man bessere Einstiegsprogramme beziehungsweise Programme mit auch auflegen, wie Mütter dann ihren Erwerbsvolumen tatsächlich ausdehnen können.
Herr Weber, wir haben einmal schon mal kurz in der Sendung drüber gesprochen, Stichwort Chancen, Stichwort Ehrenamt. Wenn jetzt so viele aus der Babyboomer-Generation in Rente gehen, welche Chancen sehen Sie auch mit Blick auf das Ehrenamt? Wird da noch mal mehr auch das Ehrenamt an Bedeutung gewinnen, weil es so ein Stück Kitt ist, das unsere Gesellschaft zusammenhält?
Also in der Tat, wir müssen nicht immer alles so sehen, dass wir nur Verluste erleiden, wenn Menschen ein bestimmtes Alter erreichen, sondern wir müssen einfach das Beste draus machen. Und das heißt, mit dieser starken Generation, die da jetzt in Rente gehen wird, da können wir auch einfach mal ein paar Dinge ändern, die früher anders gelaufen sind. Also wir hatten schon
ein Beispiel, genau.
Wir hatten schon das flexiblere Weiterarbeiten besprochen. Da sehen wir in unseren Studien, es gibt ganz viele Betriebe, die tatsächlich versuchen, Menschen, die das Renteneintrittsalter erreichen, noch zu halten. Und die wissen auch, wie das geht. Die packen nämlich nicht nochmal massenweise Geld auf den Tisch, sondern die bieten dann die flexiblen Arbeitszeiten, die kürzeren Arbeitszeiten, die geeigneten Tätigkeiten. Und genau in die Richtung muss es gehen. Und genauso ist es mit dem Ehrenamt. Das ist ja nur eine Tätigkeit, die sich Menschen für sich auf den Leib geschneidert aussuchen, mit der sie auch meinen, dann wirklich noch etwas beitragen zu können. Und das ist ja genauso wichtig. Das erscheint dann zwar nicht am Ende in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, weil es ja nicht entgolten ist, aber am Ende ist die Tätigkeit mit ihrem Nutzen für die Gesellschaft ja genauso hoch einzuschätzen.
Frau Abogast, gibt es genug Angebote im Bereich des Ehrenamtes oder müssen sich dann, wie Sie es gewohnt sind, die Babyboomer auch dann in dem Bereich dann mit der Konkurrenz links und rechts auseinandersetzen?
Nein, das glaube ich nicht. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Angebote und es ist genauso, wie Herr Weber das eben gesagt hat. Der besondere Charme besteht natürlich darin, dass ich mir dann auch ein Feld aussuchen kann, auf das ich Lust habe, wo die Rahmenbedingungen passen. Und da können sich die Babyboomer ganz schön austoben, denke ich. Also das würde ich durchaus positiv bewerten.
Ehrenamt gibt es nie zu wenig.
Frau Spieß, wir haben noch eine knappe Minute. Deswegen ganz kurz nur eher der optimistische Blick in die Zukunft, was die Herausforderung Babyboomer, Rentenboomer betrifft.
Es liegt an uns, diese Chancen tatsächlich zu gestalten. Und wir haben viele, viele Chancen genannt im Ehrenamt, in der Unterstützung auch über die Generationen hinweg. Und das ist das, woran wir uns orientieren sollten, an den guten Beispielen. Das Glas kann immer halb voll, halb leer sein. Ich würde sagen, es ist halb voll.
Das nehmen wir als Schlusswort. Wenn die Babyboomer in Rente gehen, mit Dr. Christine Abogast, der niedersächsischen Staatssekretärin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, mit, wir haben sie gerade gehört, mit der Professorin Katharina Spieß, Direktorin Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, und Professor Enzo Weber. Herr Weber, schön, dass es noch trotz technischer Probleme geklappt hat, vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Das war die Sendung Agenda am Mittwochvormittag nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.